Wie erlebt man Gebetserhörungen? Wir wünschen uns ja alle ein siegreiches Leben. Wir haben genug von den ständigen Niederlagen in unserem Leben. Wir wollen die Siege sehen. Wie können wir nun siegreich leben? Worum es geht, ist letzten Endes ein Stichwort: das Verheißungsgebet. Das Verheißungsgebet hat es mit drei wichtigen kurzen Sätzen zu tun. Und wenn Sie den weißen Briefumschlag abgegeben haben, finden Sie das alles gedruckt. A. Alles bitten. B. Bewusst glauben. C. Christus im Voraus danken. Das ist das Siegesgeheimnis, wie wir Gebetserhörungen buchstäblich erleben dürfen. Bleiben wir einen Augenblick bei A stehen, alles bitten. Wir werden aufgefordert von einem allmächtigen Gott, kein Mensch könnte das tun. Matthäus Kapitel 7, Vers 7: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Die Einladung eines allmächtigen, liebevollen Gottes an uns Menschen: bittet und er verspricht, es wird euch gegeben. Suchet, ihr werdet finden, klopft an, es wird euch geöffnet. Ich könnte zum Beispiel solch ein Versprechen niemals ablegen. Stellen Sie sich vor, ich würde eine große Anzeige veröffentlichen: bitten Sie mich um etwas, ich will es Ihnen erfüllen. Angenommen, ich wäre dazu noch ein Multimillionär, dann könnte ich dieses Versprechen immer noch nicht erfüllen. Wenn Sie meinetwegen viel Ärger haben, könnte ich Ihnen Ihren Ärger nicht wegnehmen. Oder wenn Sie mich um Gesundheit bitten würden, dann könnte ich Ihnen Ihre Gesundheit nicht geben. Aber hier die Aufforderung: bittet, so wird euch gegeben. Wir wollen es ja gerne ein wenig umständlich haben. Meistens sind uns die Aussagen der Heiligen Schrift viel zu einfach. Ja, dürfen wir denn um alles bitten? Dazu die Aussage in Johannes Kapitel 14, Vers 13 und 14. Zwei grundlegende Aussagen. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Also hier die Einschränkung: ich muss im Namen Jesu bitten. Das bedeutet, dass eine bestimmte Klasse von Gebetsanliegen von vornherein ausscheiden. Man kann ja nicht um alles im Namen Jesu bitten. Herr Jesus, ich ärgere mich so furchtbar über meinen Nachbarn. Jetzt bitte ich dich, strafe ihn, indem er einen Autounfall hat und Totalschaden anmelden muss. Niemand von uns wird im Namen Jesus solch ein Gebet beten können. Wir verstehen von selbst, dass von vornherein bestimmte Gebetsanliegen ausscheiden, weil wir das unmöglich im Namen Jesu bitten können. Das Zweite: auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Mit dem Sohn ist Jesus Christus gemeint. Es geht also um Gebete, um Gebetsanliegen. Wenn Gott sie erhöht, dann sollen sie in erster Linie dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird, dass wir ihn verehren können, dass wir ihn noch besser kennenlernen. Es gibt nun mancherlei Gebetsanliegen, die hier vollständig auf der verkehrten Ebene liegen. Ich denke an jene gläubige Dame, die mehr als 15 Jahre für ihren ungläubigen Mann gebetet hat. Und es ist nie etwas geschehen. Sie konnte sich das alles nicht erklären, sie liebte aber ihren Mann außerordentlich und so hat sie jeden Tag gebetet. Aber der Mann hat in keiner Weise irgendeine Reaktion gezeigt. Eines Tages las die Dame ein gutes Buch über das Gebet. Und da las sie einen Satz, der eine Satz hat ihr die Augen geöffnet, was nun verkehrt war an ihrem Beten. Sie berichtete, dass sie aus selbstsüchtigen Beweggründen um ihres eigenen Vorteils willen darum gebetet hat, dass ihr Mann doch zum Glauben kommen soll. Wie ist das nun möglich, dass jemand hier aus selbstsüchtigen Beweggründen betet, wenn ein anderer gläubig werden soll? Die Dame gab selbst die Erklärung. Sie sagte, ich hatte die Vorstellung und die feste Überzeugung, wenn mein Mann gläubig wird, dann habe ich ein leichteres Leben. Dann wird er mich bei Tisch nicht mehr verspotten, wenn ich bete. Dann wird er mich nicht mehr auslachen, wenn ich mit den Kindern morgens und abends meine Andacht mache und in der Heiligen Schrift lese. Dann wird mein Mann auch mal mit Freuden mitkommen, wenn ich die Kirche besuche. Er wird mich sogar mit dem Auto hinfahren. Insgesamt gesehen habe ich ein leichteres Leben. Herr Jesus, meinst du nicht auch, dass das eine gute Sache wäre? Das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein, dass ich hier mit solchen Beschwernissen durchs Leben gehe, wo alles ganz anders sein könnte? Als ihr das bewusst wurde, dass es ihr letzten Endes nur um den eigenen Vorteil ging, war sie sehr erschüttert. An diesem Tag kniete sie sich erneut zum Gebet nieder, aber sie betete diesmal ganz anders. Die erste Bitte, die sie Gott vortrug, war: Herr Jesus, all die Jahre habe ich wohl für meinen Mann gebetet, dass er zum Glauben kommen soll, aber es ging mir letzten Endes nur um meine Bequemlichkeit, um meinen eigenen Vorteil, um meine Selbstsucht. Dass ich so selbstsüchtig bin, tut mir leid. Letzten Endes ging es mir gar nicht so sehr um das Seelenheil meines Mannes, nur meine Bequemlichkeit. Herr Jesus, ich bitte dich als erstes, vergib mir diese Selbstsucht. Ich bitte dich weiter, befreie mich von dieser Selbstsucht. Und das nächste Anliegen, das ich dir vortrage, ich bitte dich erneut, rette meinen Mann. Du wirst niemanden zwingen, aber ich bin sicher, auf irgendeinem Weg kannst du das Herz meines Mannes erreichen. Wenn mein Mann zu dir, Herr Jesus, nicht Ja sagt, dann wird er verloren gehen und kann kein ewiges Leben bekommen, obwohl er hochanständig ist. Lieber Gott, die Verantwortung, die ich trage, ist groß, aber ich kann meinen Mann nicht zwingen. Und ich bitte dich, sprich in Liebe zu ihm. Wenn er nicht Ja zu dir sagt, geht er verloren. Und wenn du dieses Gebet erhörst, dann wird dein Name verherrlicht. An jenem Abend kam der Mann zur üblichen Zeit nach Hause, aber diesmal war es ganz anders. Kaum hatte er Hut und Mantel abgelegt, sagte er seiner Frau: Hör mal, Liebling, ich weiß, dass du jeden Tag für mich betest. Heute Abend hätte ich den Wunsch, wenn du in meiner Gegenwart für mich beten würdest. Das hatte der Mann vorher in all den Jahren noch nie gesagt. Die Frau war erstaunt, aber sie erfüllte den Wunsch ihres Mannes und sie betete so, wie sie noch nie gebetet hatte. Ihr Mann kniete neben ihr. Sie betete: Herr Jesus, bewege das Herz meines Mannes. Wenn mein Mann nicht zu dir Ja sagt, geht er verloren. Ich liebe meinen Mann, aber ich kann ihn nicht retten. Und an diesem Abend sagte der Mann: Was muss ich tun, wenn ich gerettet werden will? Du brauchst nur Jesus annehmen als deinen Erlöser. An diesem Abend hat dieser Mann Jesus Christus angenommen als seinen Erlöser. Er meinte hinterher zu seiner Frau: Ich weiß, du hast immer gebetet. Aber ich weiß auch nicht. Heute habe ich mir Gedanken gemacht. Und ich sagte mir, warum soll ich dieses Angebot, das Jesus mir macht, ausschlagen? Ich weiß ja die Botschaft von Jesus, aber ich habe nie ernst gemacht. Ich bin so froh, dass ich jetzt ernst gemacht habe. Wir verstehen also, was hier gemeint ist. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Damit, denke ich, haben wir die wichtigsten biblischen Aussagen, wir könnten noch viele andere hier hinzufügen, zu dem Punkt A erwähnt: alles bitten. Alles, was Gott wohlgefällig ist, was wir Gott, was wir Jesus in seinem Namen vortragen können und was in der Erhörung in erster Linie zu seiner Verherrlichung dient. B. Bewusst glauben. Dazu die Aussage in Markus Kapitel 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch werden. Alles, was wir im Gebet bitten, wenn wir fest genug daran glauben, werden wir das empfangen. Da denke ich an einen Herrn, der mir glatt heraus erklärte, das stimmt nicht, ich habe es ausprobiert. Der Text stimmt nicht in der Bibel. Und er schilderte mir die Situation und Sie können sich sofort selbst die Antwort geben, warum Gott dieses Gebet nicht erhört hat. Der Mann wusste, dass da in seinem Ort dringend eine neue Kirche gebaut werden sollte. Und nun hat er sich niedergekniet und gebetet, Herr Jesus, ich will jetzt im Lotto etwas einsetzen, ich will tippen. Ich bitte dich, lass mich 500.000 Mark gewinnen. Von den 500.000 Mark spende ich für den Kirchenneubau 450.000 Mark. Das ist für eine gute Sache bestimmt und ich glaube fest daran, lieber Gott, dass du mir die Gedanken geben kannst, dass ich hier richtig die Zahlen ausfülle und richtig tippen kann. Und er meinte, wissen Sie, jedes Mal, wenn ich getippt habe, hatte ich das feste Gefühl, das starke Gefühl, diesmal sind alle Zahlen richtig. Und was meinen Sie? Obwohl ich so fest dran geglaubt habe und immer wieder gebetet habe, habe ich bis jetzt noch nie 500.000 Mark gewonnen. Sehen Sie, der Text stimmt nicht. Denn der heißt ja hier, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch werden. Können Sie schon eine Antwort geben, warum Gott dieses Gebet nicht erhören konnte? Einmal müssten wir doch ehrlicherweise hier festhalten, dass der Mann letzten Endes um seinen eigenen Vorteil gebetet hat. Er wollte billig an 50.000 Mark drankommen. Sicherlich, er wollte großzügig sein und dem lieben Gott 450.000 Mark von dem Geld schenken. Aber das, was er da vorhatte, das nennt man im täglichen Leben Bestechung. Nach dem bürgerlichen Gesetzbuch wird Bestechung bestraft. Das ist doch ein törichtes Unterfangen, Gott bestechen zu wollen. Auf solch einen Handel lässt Gott sich nicht ein. Kein Wunder, dass er solchen Gebet nicht erhören kann. Hier wurde unter verkehrten Vorzeichen gebetet. Aber der Text stimmt. Das hebt den Text nicht auf. Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfanget, so wird es euch werden. Ja, ist denn Gott vertrauenswürdig? Man kann die Vertrauenswürdigkeit Gottes erleben, indem man Gott beim Wort nimmt. Ob Sie es glauben oder nicht, Sie dürfen das gern zu Hause nachzählen. In der Heiligen Schrift gibt es insgesamt 3573 Zusagen, die Gott gegeben hat, die er jederzeit einlösen kann. 3573 Mal ein Versprechen, ich will dir helfen. Und ich bin sicher, dass damit sämtliche Lebensbereiche des Menschen abgedeckt sind. Gott ist kein Lügner. Und wir dürfen ihn beim Wort nehmen. Was heißt das nun? Bewusst glauben. Glauben heißt, ein Versprechen Gottes in der Bibel aufschlagen und Gott mit diesem Versprechen beim Wort nehmen. Herr Jesus, du hast versprochen, das und das zu tun. Jetzt berufe ich mich auf dieses Versprechen. Es ist hier eine Situation eingetreten, da brauche ich deine Hilfe. Und ich glaube, dass du mir helfen kannst. Natürlich muss man die Versprechen in der Bibel kennen, wenn man sie aufschlagen will. Das ist der Grund, wenn ich meine Bibel lese und ich finde ein Versprechen, das Gott gemacht hat, und ich habe das Empfinden, dass ich dieses Versprechen irgendwann mal in meinem Leben gebrauchen könnte, dass es für mich wichtig und wertvoll werden könnte, dann streiche ich mir dieses Versprechen an. Ich schreibe an den Rand ein V, die Abkürzung von Versprechen. Das sind dann die Bibeltexte, mit denen ich Gott beim Wort nehme. Im Übrigen V im Englischen die Abkürzung, Sie wissen, das Siegeszeichen, Victory, Sieg. Das ist also ein Sieg, den Gott versprochen hat. Und irgendwann wird einmal die Gelegenheit kommen, dass ich solch einen Sieg persönlich brauche. Dann will ich mich daran erinnern, ich schlage die Bibel auf. In Hebräer Kapitel 11, dieses Kapitel wird in der Bibel das Glaubenskapitel genannt, steht Vers 1, das ist die biblische Erklärung für Glauben. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Glaube fängt dort an, wo wir nichts mehr erkennen können. Wenn der Pilot mit seiner Maschine in die Wolken hineinfliegt, dann nehmen die Wolken ihm restlos alle Sicht. Er verliert sehr schnell die Orientierung. Und das einzige Rettungsmittel für jeden Piloten, ob er nun ein kleines, einsitziges Flugzeug steuert oder die großen Superjets, sind die Instrumente. Er muss sich blindlings auf seine Instrumente verlassen. Er muss den Instrumenten Glauben verschenken oder er muss sich praktisch dem Flugzeug und den Instrumenten anvertrauen. Glauben heißt nichts anderes als anvertrauen. Kommt er heraus aus den Wolken und aus dem Nebel, kann er dann wieder nach Sicht fliegen. Glaube fängt dort an, wo wir nichts mehr sehen können. Ich brauche Sie doch nicht fragen, ob Sie glauben, dass hier eine hübsche Chrysantheme steht, lilafarben. Solange Sie die Chrysantheme hier stehen sehen, brauchen Sie das nicht glauben. Aber wenn ich Ihnen erzählen würde, dass im Nebenraum alles mit lilafarbenen Chrysanthemen vollgestellt ist, dann müssten Sie das jetzt glauben, weil Sie es nicht gesehen haben. Aber wir glauben niemals umsonst. In Hebräer Kapitel 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Vergelten hat einen negativen Beigeschmack. In Wirklichkeit ist hier gemeint, Gott will meinen Glauben belohnen, positiv. Ich werde also nicht umsonst glauben. Der Glaube braucht entweder eine Bezugsperson oder einen Bezugsgegenstand. Wenn ich meinen Glauben auf Gott richte und auf die Verheißungen, die Versprechen, die er gegeben hat, und ich erfülle die Bedingungen, dann wird Gott mir meinen Glauben belohnen und ich werde sichtbar eine Gebetserhörung erleben. Damit kommen wir zu Punkt C. Christus im Voraus danken. Interessant, die Formulierung, im Voraus danken. Wir danken ja in der Regel erst hinterher, obwohl die Ausnahmen die Regel bestätigen. Und wir danken hinterher, wenn wir noch daran denken. Denken und danken gehört zusammen. Manchmal denken wir gar nicht mehr daran und vergessen deswegen den Dank. Der Himmel hat eine Telefonnummer. Ich habe heute diese Telefonnummer einige Male gewählt. Kennen Sie die himmlische Telefonnummer? Die sollte man auswendig kennen. Es gibt eine längere Telefonnummer und eine ganz kurze. Die lange Telefonnummer des Himmels heißt 5015. Das ist die wichtigste Telefonnummer auf dieser Welt. 5015. Und wer die kurze Telefonnummer lieber hat, die heißt 77. Psalm 50, Vers 15 und für die kurze Telefonnummer Matthäus 7, Vers 7. Den einen Text haben wir bereits gelesen. Bittet und es wird euch gegeben. Suchet und ihr werdet finden. Klopfet an und es wird euch aufgetan. Aber jetzt Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Diese Telefonnummer hat ungeheure Vorteile. Diese Telefonnummer ist nie besetzt. Bei dieser Telefonnummer brauche ich kein Geld bezahlen. Ich kann Kurzgespräche führen oder ich kann lange Ferngespräche führen mit dem Hauptquartier Gottes. Da ertönt nie das Besetztzeichen. Ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Fantastisch. Rufe mich an in der Not. so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Nun fällt mir hier Folgendes auf. Das ist Punkt C. Vor dem Vers 15 steht der Vers 14 im Psalm 50. Jetzt lese ich Psalm 50, Vers 14. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wann sollen wir Gott danken? Vor der Erhörung oder nach der Erhörung? Ich lese den Text noch einmal. Opfere Gott Dank und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Das ist das Ungewohnte. Für mich persönlich ist Jesus Christus in allen Dingen das beste Vorbild. Ich stelle fest nach den biblischen Berichten, dass Jesus selbst nach diesem Prinzip gebetet hat. Sein Freund war verstorben, Lazarus, der Freund Jesu. Da meinte jemand, na, der Lazarus, der war nur scheintot. In Vers 39 wird uns die Antwort gegeben, Johannes 11, ob Lazarus scheintot war. Jesus sprach, heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er hat 4 Tage gelegen. War er scheintot, wenn er schon in Verwesung übergegangen war? Dieser Text beantwortet die Frage. Jesus kommt nun, und da heißt es in Vers 41 schlicht und einfach, ich denke, es wird Ihnen etwas auffallen, wie Jesus gebetet hat. Da hoben sie den Stein weg, Jesus aber hob seine Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Da er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus, und der Verstorbene kam heraus. Wie hat hier Jesus gebetet? Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Vollendete Gegenwart. Jesus hat so gebetet, so getan, als ob der Lazarus schon wieder am Leben gewesen wäre. Dabei lag er noch tot im Grab. Jesus hat schon vorher gedankt. Und dann ist tatsächlich das Wunder geschehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Wir hätten wahrscheinlich gebetet, Vater, ich danke dir, dass du mich erhören wirst. Irgendwann in der Zukunft. Ich freue mich, dass Jesus nach diesem Prinzip gebetet hat. Und die Bibel ist voll mit diesen Beispielen, dass vor einem Gebet, das Gott erhört, der Dank zuerst da gewesen ist. Sie kennen die Begebenheit von Jona, der geflüchtet ist. Er wollte den Menschen in Ninive die Gerichtsbotschaft nicht verkündigen. Aber die Flucht verlief ganz anders, als sich das der Jona vorgestellt hatte. Er landete schließlich im Bauch eines riesigen Fisches. Viele Spötter haben gemeint, so große Fische gibt es gar nicht. Es gibt solche Fische. Und Jona wurde von solch einem Fisch verschluckt. Was hätten wir getan im Fischbauch? Höchst unangenehme Situation. Da lese ich den biblischen Bericht und beachten Sie dieses Prinzip des Verheißungsgebetes. Jona Kapitel 2, Vers 2. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches. Das Einzige, was man da noch tun kann. Und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Der Jona befand sich immer noch in diesem stinkenden Fischbauch und betete so, als ob sein Gebet schon erhört worden wäre. Ich rief zum Herrn in meiner Angst, er antwortete mir. Vergangenheit, dabei war er noch drinnen. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Vergangenheit, dabei war er immer noch drin. Ja, hat denn der Jona auch noch gedankt im Fischbauch? Vers 10 im selben Kapitel. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Der hat im Fischbauch schon gedankt, dass er errettet worden ist. da war von der Errettung noch nichts zu sehen. Da war die Luft immer noch so schlecht und stickig. Und was geschah? Vers 11. Der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Hier kam der Dank im Voraus, vor der Erhörung. Wenn ich hinterher danke, das ist kein Kunststück mehr. Wenn ich die Erhörung schon erlebt habe, das ist kein Kunststück mehr, da kann jeder danken. Aber wenn wir Gebetserhörungen haben wollen, dann müssen wir Gott im Voraus danken, wenn wir noch gar nichts sehen. Das heißt, bewusst glauben. Ich habe einmal einen großartigen Satz gelesen, das ist praktisch hier der Inhalt in Kurzfassung in dem wertvollen Buch Erziehung oder der Weg zur Lebensreife. Um jede verheißene Gabe dürfen wir bitten, dann sollen wir auch glauben, dass wir empfangen werden und Gott danken, dass wir empfangen haben. Im täglichen Leben gibt es unter Umständen bestimmte Situationen, wo wir das praktizieren, unbewusst, manchmal auch absichtlich. So bekam ich einmal einen Brief von einer Dame, die eine schnelle Antwort wünschte. Sie schrieb, für die schnelle Beantwortung dieses Briefes danke ich Ihnen im Vorhinein. Herzliche Grüße, Unterschrift. Als ich den Brief zu Hause geöffnet hatte, ging ich sofort mit dem geöffneten Brief zu meiner Frau in die Küche und sagte, lies dir mal den letzten Satz. Das ist wie beim Verheißungsgebet. Ich sagte, die Dame hat ja mein Antwortschreiben überhaupt noch nicht erhalten und bedankt sich schon dafür. Nun, diese Dame ließ ich auch nicht lange warten. Ich kann nicht alle Briefe sofort beantworten. Aber die hat sich im Vorhinein bedankt für eine Sache, die hatte sie noch gar nicht in der Hand. Ein Herr saß am Tisch, da stand der Brotteller. Nun hätte er sagen können, in der üblichen Weise, wer reicht mir bitte den Brotteller? Er hat es ganz anders formuliert. Er hat gesagt, demjenigen, dem er jetzt den Brotteller reicht, danke ich im Voraus herzlich dafür. Als er diesen Dank ausgesprochen hatte, hatte noch keiner den Brotteller gereicht. Prompt bekam er den Brotteller gereicht. Das ist das Prinzip. Im Vorhinein danken. Und viele sagen, ja, da habe ich Schwierigkeiten, das kann ich doch gar nicht. Ich will doch die Dinge erst sehen. Damit kommen wir zu dem praktischen Teil. Wie erlebt man Gebetserhörungen? Wir könnten hinzufügen im 20. Jahrhundert, heute. Ein Herr berichtete mir Folgendes. Er sagte, ich hatte eine große Schwierigkeit. Ich bin Diabetiker, zuckerkrank. Meine Schwäche waren Süßigkeiten. Und jedes Mal, ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, ich sah etwas Süßes dastehen, ich musste naschen, ich musste essen, ich musste zwischendurch essen. Und natürlich hat sich mein Zuckerspiegel dadurch verschlechtert. Der Arzt hat mich immer wieder aufmerksam gemacht. Und ich wusste nicht, wie ich gegen dieses Übel ankämpfen sollte. Dann hatte eines Tages dieser Herr Kenntnis erhalten von dem Verheißungsgebet. Und es kam ihm die Idee, ich könnte doch einmal hier Gott beim Wort nehmen. Nun, wenn wir Gott beim Wort nehmen wollen, müssen wir zuallererst eine biblische Verheißung kennen. Sonst können wir ihn nicht beim Wort nehmen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir persönlich ein Bibelstudium durchführen und uns all die Versprechungen und Verheißungen Gottes ankreuzen, damit wir sie bei gegebener Zeit aufschlagen können. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt vielleicht an eine Verheißung denken können, die Sie auswendig können, mit der man unter solch einer Situation Gott beim Wort nehmen kann. Dieser gläubige Herr schlug seine Bibel auf, Johannes Kapitel 8, Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Er hat die geöffnete Bibel vor sich hingelegt, hat sich niedergekniet zum Gebet und hat Folgendes gebetet. Herr Jesus, ich komme mit einem großen Problem zu dir. Du weißt, dass ich Diabetiker bin. Meine große Schwäche sind Süßigkeiten. Ich kann mich nicht beherrschen. Ich habe ein solches Verlangen nach Süßigkeiten, ist unbeschreiblich. Allein kann ich nicht Schluss machen. Jetzt komme ich zu dir. Du hast versprochen, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Ich bitte dich heute, befreie mich von jeglichem Verlangen nach Süßigkeiten, damit ich gesund leben kann, so wie mir der Arzt das immer sagt. Ich glaube, dass du mich befreien kannst. Damit hat dieser gläubige Mann den zweiten Satz erfüllt. Bewusst glauben. Ich glaube, dass du mich befreien kannst. Du hast es hier versprochen. Und jetzt kam das entscheidende dritte Moment. C, Christus im Voraus danken. Und ich danke dir jetzt schon dafür, dass du mich frei gemacht hast und dass ich frei geworden bin von der Sucht, von der Lust, von dem Verlangen, Süßigkeiten zu essen. Ich wollte wissen, als er mir das erzählt hatte, ja und wie war's? Er sagt, fantastisch. Ich kann Süßigkeiten stehen sehen, ob das Schlagsahne ist oder Torte oder sonst irgendetwas. Das macht mich überhaupt nicht an. Der Herr Jesus hat mir diese Bitte erhört. Das Problem ist in meinem Leben erlöst. Mir geht's glänzend. Wie erlebt man Gebetserhörungen? Ich denke an einen Geschäftsmann, ein gläubiges Ehepaar. Sie baten mich, sie aufzusuchen und es ging hier um Folgendes. Sie hatten eine Angestellte, die ihnen im Lauf der Jahre, bis sie es dann gemerkt haben, 40.000 Mark veruntreut hat in ihrem Geschäft. Er sagte, es vergeht kein Tag, keine Mahlzeit, wo wir uns nicht über diese Angelegenheit unterhalten. Wir haben sie fristlos entlassen. Und jetzt überlege ich mir, ich habe schon einen Rechtsanwalt beauftragt, ich will Lage erheben, ich will vors Gericht gehen, ich will wissen, was soll ich jetzt tun. Ich sagte ihm, gläubige Menschen gehen nicht vors Gericht, so steht es in der Bibel. Gott ist unser Richter. Ja, aber ich habe 40.000 Mark verloren. Zum anderen kann Ihnen diese Angestellte, die Sie entlassen haben, die 40.000 Mark zurückgeben? Nein, die ist bettelarm. Wozu wollen Sie dann vor Gericht gehen? Zum Dritten, Sie nehmen sich einen Rechtsanwalt. Wissen Sie, was ich gehört habe? Wenn Rechtsanwälte untereinander sich uneinig sind, die gehen in der Regel nicht vors Gericht, sondern die einigen sich außergerichtlich, weil Rechtsanwälte genau wissen, dass sie dabei schwer hereinfallen können. Wenn die andere Partei, auch wenn sie noch so Unrecht hat, die besten Zeugen aufbieten kann, dann orientiert sich der Richter danach und trifft eine Fehlentscheidung. Und dem wollen sie aus dem Weg gehen. Sie schließen einen außergerichtlichen Vergleich. Nein, sagte ich, habe nicht zu viel Geld, um es den Rechtsanwälten und dem Gericht zu geben. Zum Schluss muss ich alles selbst bezahlen. Ich habe hier schon 40.000 Mark verloren. Ja, was soll ich denn jetzt noch tun? Ich wollte wissen, wie sieht es denn in Ihrem Herzen aus? Sehr schlecht. Wir sind nicht nur verärgert, wir sind verbittert. Wir hassen diese Person. Sie hat uns um 40.000 Mark betrogen. Sind Sie glücklich? Absolut nicht. Was wäre denn Ihr sehnlichster Wunsch? Unser sehnlichster Wunsch wäre, wenn wir uns nicht mehr ärgern brauchten, wenn wir nicht mehr hassen brauchten, wenn wir nicht mehr so verbittert wären. Die 40.000 Mark, das wäre noch das kleinere Übel. Aber wir müssen uns täglich über diesen Fall unterhalten. Das erregt uns. Würden Sie sich freuen, wenn Sie die ganze Angelegenheit vergessen könnten? Das wäre wunderbar, aber das ist unmöglich. Wir haben schon alles versucht. Täglich müssen wir darüber sprechen. Und nun haben wir einige Texte aufgeschlagen. In diesem Zusammenhang. Göttliches Hilfsangebot für solch eine Situation. Johannes 8, Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Ich fragte dieses Ehepaar, sind Sie davon überzeugt? dass Jesus sie befreien kann von aller Bitterkeit, von allem Groll, von allem Ärger, von allem Hass. Das glauben wir. Wenn es einer tun kann, Jesus kann es tun. Das glauben wir. Würden Sie sich wünschen, dass Sie auch frei werden von der unguten Erinnerung? Ja, das würden wir uns wünschen. Trauen Sie das Jesus zu, dass er Ihnen die ungute Erinnerung wegnimmt. Nicht in dem Sinn, dass es Ihnen ganz aus dem Gedächtnis schwindet, sondern in dem Sinn, dass es innerlich nicht mehr erregt, wenn Sie daran denken. Ja, das glauben wir. Können Sie vergeben? Ja, das ist das Problem. Wir können nicht vergeben. Nun, für die, die sich schwer tun im Vergeben, und das Vergeben ist ja nicht die menschliche starke Seite, steht eine andere Verheißung Gottes in der Bibel, Jesaja Kapitel 55, Vers 7. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seine erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Im Hebräischen steht hier die Redewendung, Gott besitzt einen großen Vergebungsschatz. Glauben Sie, dass der Vergebungsschatz Gottes so groß ist, dass er Ihnen hier jetzt auch so viel Kraft schenken kann, dieser Angestellten, die Sie entlassen haben, von Herzen vergeben zu können? Ja, wenn uns einer die Vergebungskraft schenken kann, ist es Jesus. Das glauben wir. Gut, wenn Sie vergeben können, wenn Sie vergessen können, wenn Sie frei geworden sind von Groll, Ärger, Bitterkeit und Hass, bleibt nur noch eins übrig, dann muss Ihr Herz wieder gefüllt werden. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wünschen Sie sich diese Liebe Gottes, auch dieser Angestellten gegenüber, dass Sie sie lieben können mit all ihren Fehlern, auch wenn sie das Geld veruntreut hat. Ja, das wünschen wir uns. Glauben Sie, dass Gott Ihnen das schenken kann? Wir glauben das. Wenn das Ihr Anliegen ist, das ist eine Situation, bei der Gott Ihnen helfen wird. Wir können das im Namen Gottes bitten und wenn es erhört, wird sein Name verherrlicht. Dann sollten wir jetzt hier niederknien. Wir saßen in der Küche, die Kinder im Wohnzimmer. Wir sollten Gott beim Wort nehmen. Ja, aber wie macht man das? Ich sagte, wenn es Ihnen recht ist, bete ich ein Gebet in kurzen Sätzen vor. Sie beten das nach. Und dann haben wir uns niedergekniet. Und wir haben zu dritt, das war unser Anliegen, laut gebetet. Herr Jesus, du kennst die Angelegenheit, die uns so sehr bewegt, mit dieser untreuen Angestellten, mit den 40.000 Mark. Du kennst unsere Gefühle, unsere innere Haltung. Wir bitten dich, befreie uns von Bitterkeit, Ärger und Hass und allen unguten Gefühlen. Du hast gesagt, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Du bist der Einzige, der das tun kann. Wir glauben, dass du das tun kannst. Wir bitten dich noch mehr, befreie uns von der unguten Erinnerung. Du bist der Einzige, der uns die ungute Erinnerung wegnehmen kann. Wir glauben, dass du das tun kannst. Tu es jetzt. Und wir danken dir, dass du uns dieses Anliegen erhört hast. Jetzt bitten wir dich um viel Vergebungskraft. Wir können nicht vergeben. Schenk uns von deinem Vergebungsschatz so viel Vergebungskraft, dass wir vergeben können. Wir glauben, dass du das tun kannst und wir danken dir, dass du uns diese Vergebungskraft gegeben hast. Und die letzte Bitte, erfülle unsere Herzen mit Gottes Liebe, damit wir dieser Person gegenüber mit großer Liebe begegnen können. Du hast es versprochen, dass du uns diese Liebe schenken willst. Wir glauben das und wir danken dir, dass es geschehen ist. Amen. Nach diesem Gebet sagte die Frau, auch der Mann, tja, unwahrscheinlich. Ich denke, der Herr Jesus hat uns dieses Anliegen erhört. Nun, das war keine Erhörung, die nur 5 Minuten angedauert hat. Als ich nach Jahren dieses Ehepaar wieder traf, erzählten sie mir, es ist wunderbar. Gott hat uns dieses Gebet buchstäblich erhört. Wir haben bei Tisch kein Gesprächsthema mehr über dieses Thema. wir sind fertig damit. Ja, noch mehr, ich konnte zu dieser Person hingehen, zu diesem Fräulein, sie hat inzwischen geheiratet, ich weiß, wo sie wohnt, ich habe ihr alles vergeben. Ich habe gesagt, ich werde kein Geld, keinen Pfennig fordern, ich weiß, Sie können es gar nicht zurückbezahlen. Wir sind Ihnen auch gar nicht mehr böse, ich vergeb's Ihnen. Die dachte, sie hört nicht richtig. Und dann sagte ich dieser jungen Frau, ich kann Sie lieben, trotz allem, was vorgefallen ist. Wir grüßen uns freundlich, da gibt's keine Spannung, es ist wunderbar. Da muss ich noch in diesem Zusammenhang etwas anderes erzählen, zur Ehre Gottes. Dieser Geschäftsmann hat in seinem Geschäft Tabak und Alkohol verkauft. Und das Gewissen hat ihm keine Ruhe gelassen. Ich verkaufe Dinge, die schädlich sind, an denen andere süchtig werden. Und er erzählte mir dann hinterher, dass er eines Tages ins Geschäft ging und sich angeschaut hat und sagte, wenn ich also die ganzen Flaschen da mit Alkohol rausräume, dann ist ja ein Drittel vom Geschäft leer. Und an dem verdiene ich einiges. Und wenn ich keine Tabakwaren mehr verkaufe, da wird doch kein Mensch mehr kommen. Die gehen zur Konkurrenz, wo sie alles dann bekommen können und das mitnehmen können, wenn sie einkaufen. Wer wird denn dann bei mir noch einkaufen? Es war keine große Stadt, ein Dorf, wo er sein Geschäft hatte. Und da gab es noch drei andere Geschäfte. Das war die menschliche Überlegung. Aber eines Tages geschah ein schreckliches Unglück durch Alkohol. Die Frau sagte sich, wenn ich diesem jungen Mann, der tödlich verunglückt ist, vorher eine Flasche Alkohol verkauft hätte, dann müsste ich mir jetzt die größten Vorwürfe machen. Ich kann es mit meinem Gewissen nicht mehr länger vereinbaren. Und so haben sie dann eines Tages gebetet. Ja, welche Verheißung kann man denn da jetzt in Anspruch nehmen? Bei solch einer Situation, wenn man damit rechnen muss, dass man weniger Umsatz hat und dass Kundschaft wegbleibt. Sie haben Matthäus 28 genommen, Vers 18, Vers 20, zwei großartige Aussagen im Wort Gottes. Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Sie haben gebetet, großer Gott, wir wollen keinen Tabak mehr verkaufen, keine Zigaretten, keine Zigarren und nichts, was Alkohol enthält. Wir werden einen Umsatzrückgang haben. Ein Drittel des Geschäfts vom Regal ist leer. Herr Jesus, nimm die Angelegenheit in deine Hände. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Sieh du zu, dass wir keine Kunden verlieren. Wir glauben, dass du das tun kannst. Und wir danken dir, dass es geschehen ist. Ich wollte wissen, und wie war es? Er sagt, es war interessant. Wir haben keine Kunden verloren. Wir haben wertvolle Obstsäfte aufgenommen in unser Programm und die verschiedensten Wasser, die man da kaufen kann, beziehen kann. In Deutschland gibt es ja viele Mineralbrunnen und wir haben manch andere Dinge aufgenommen in unser Geschäft. Wir haben heute 40% mehr Umsatz als vorher. Gott hat es erhört. Es gibt kein Hindernis, warum Gott solche Bitten nicht erhören soll. Es ist ja ein Gebet, das man im Namen Jesu beten kann. Und wenn es erhört, dient es zur Verherrlichung Gottes. So wie jene Dame kam. Eine feine, intelligente Dame. Sie sagte, ob sie es glauben oder nicht, ich bin dem Alkohol verfallen. Und sie sind der Erste, der es erfährt. Mein eigener Mann weiß nichts davon. Ich bin eine heimliche Trinkerin. Aber so kann es nicht mehr weitergehen. Ich kann Ihnen nicht schildern, was ich mitmache. Und wie fing es an? Ja, sagt sie mit dem ersten Glas. Sie hatte festgestellt, dass sie allein nicht mehr Schluss machen konnte. Das ist die Tragik. Wenn man eine bestimmte Grenze überschritten hat, kann man alleine nicht mehr Schluss machen. Dr. Reed, jener gläubige Psychologe, erzählte uns, als wir ihn darüber befragten. Er leitet dort ein Heim für Alkoholiker in Wilhelmsdorf am Bodensee. Er sagte, auch durch das Wunder der Wiedergeburt wird die Alkoholkrankheit im Menschen nicht rückgängig gemacht. Wenn jemand eine bestimmte Grenze überschritten hat, dann bleibt er zeitlebens anfällig für Alkohol. Und wenn er Schluss gemacht hat, durch die Gnade Gottes, und er trinkt hinterher, auch wenn es nach 10 Jahren ist, wo er vollständig trocken gelebt hat, er wird nie mehr normal trinken können, das ist ausgeschlossen, er trinkt nur einen Schluck, dann wird er innerhalb von 3 Tagen bis 4 Wochen wieder zum schlimmsten Säufer und es muss die neue Entwöhnungskur beginnen, die 6 Monate dauert, 6 bis 9 Monate, und die Versicherung mit rund 20.000 Mark zu zahlen hat. So weit war es bei dieser Dame gekommen, sie konnte nicht mehr Schluss machen. Ich sage, das ist eine Angelegenheit auf Leben und Tod. Sie dürfen hier nicht spielen, bilden Sie sich nicht ein, dass Sie jemals wieder normal trinken können, entweder oder. Wollen Sie? Ich will, aber ich kann nicht. Gut. Glauben Sie, dass Jesus Sie befreien kann? Wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Glauben Sie, dass Jesus Ihnen das Verlangen nach dem Alkohol wegnehmen kann? Er ist meine einzige Rettung. Wie soll ich es machen? Wir haben damals in ihrer Wohnung gemeinsam gebetet. Sie hat bitter geweint. Sie hat gebetet, Herr Jesus, ich bin die größte Heuchlerin. Ich habe es zu einer Meisterschaft gebracht, heimlich zu trinken. Mein Mann weiß nichts, aber es wird nicht mehr lang dauern, dann kommt es heraus. Niemand weiß es in meiner Nachbarschaft, aber ich bin im Alkohol verfallen. Und zur Ehre Gottes sei es gesagt, die Frau wurde frei. Und sie hat nichts mehr angerührt. Sie dürfte es auch nicht wagen, denn sonst würde sie wieder trinken. Das alte Verlangen ist wieder da. Diese chemische Reaktion in unserem Körper. Gebetserhörungen im 20. Jahrhundert. Ich könnte viele Erlebnisse hierzu berichten. Vielleicht das eine. Ich hatte unsere Wohnungstür zugeschlagen und da steckte von innen der Schlüssel im Sicherheitsschloss. Kein Mensch war mehr in der Wohnung. Was macht man jetzt? Ich habe zunächst alles versucht. Haben Sie schon einmal probiert, einen Schlüssel von außen aus einem Sicherheitsschloss herauszubekommen, geschweige denn das Sicherheitsschloss herumzudrehen, wenn von innen der Schlüssel steckt? Probieren Sie es mal zu Hause. Ist nahezu unmöglich. Mir ging vieles durch den Kopf. Schließlich sagte ich mir, gut, dann werde ich die Scheibe einschlagen. Aber das kostet wenigstens 40, 50 Mark. Es war meine Vergesslichkeit. Und als alles schiefgelaufen war, als ich am Ende meiner Kunst war, als ich nah dran war, die Scheibe einzuschlagen, habe ich mich vor der Tür niedergekniet. Ich weiß nicht, welche Verheißung Sie jetzt genommen hätten. Man muss ja Gott beim Wort nehmen. Habe gebetet, Herr Jesus, ich war vergesslich. Aber es kann nicht dein Wille sein, dass der Schaden noch größer wird und ich dann noch die Scheibe bezahlen soll. Du hast gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Herr Jesus, ich traue dir zu, dass es möglich ist, dass das Schloss doch irgendwie noch zu öffnen ist. Ich glaube das. Ich danke dir im Voraus, dass du dafür gesorgt hast, dass das Schloss sich hat öffnen lassen. Da war es aber noch zu. Ich habe im Voraus gedankt. Und dann habe ich nochmal angefangen mit meinem dünnen Draht. Und schließlich stellte ich fest, na nun, der Draht geht ein Stückchen weiter rein. So weit war er vorhin noch nicht drin. Mal schauen. Und schließlich fiel von innen der Schlüssel runter und ich konnte von außen den Schlüssel reinstecken und aufschließen. Ich habe Gott dann noch einmal gedankt. 2 Dinge muss ich hier erwähnen. Und wir sollten eigentlich über dieses Thema noch einmal einen Abendvortrag haben, weil es so vieles an grundsätzlichen Dingen zu sagen gibt. Aber weil ich nicht weiß, ob wir uns bis dahin überhaupt noch einmal sehen, ob wir am Leben sind oder wo wir sind, muss ich das hier in jedem Fall noch erwähnen. Da kam eine Dame, die gebetet hatte, die Gott beim Wort genommen hat mit einer biblischen Verheißung und Jesus hat ihr dieses Gebet erhört, buchstäblich. Es war eine Charakterschwäche. Sie war einige Tage frei, Aber dann war die alte Charakterschwäche wieder da. Und die Frau war grenzenlos entmutigt. Sie hat gesagt, wie kann das möglich sein? Gott hat mich freigemacht, er hat den Schaden behoben und jetzt ist das alte Übel wieder da. Offenbar bin ich ein Mensch zweiter Ordnung. Er liebt mich nicht so, wie er andere liebt. Und sie war am Verzweifeln, war grenzenlos entmutigt. Ich habe dieser Frau, wie vielen anderen, etwas sehr Wichtiges erklärt. Wenn ich Geld brauche, dann kann ich auf die Bank gehen und kann dort Geld abheben, vorausgesetzt, ich habe Geld gespart. Angenommen, ich würde nun 10.000 Mark abheben, dann brauche ich vor dem Bankbeamten keinen Kniefall machen und ihn bitten und betteln, ach, wären Sie doch so freundlich, würden Sie mir nicht meine 10.000 Mark geben? Wenn ich 10.000 Mark habe, stehen die mir zu. Auf der Himmelsbank gibt es mehr Siege, die dort bereit liegen, als ich wahrscheinlich im Leben jemals brauche. Ich brauche sie nur abholen. Ich brauche da nicht bitten und betteln, Gott schenkt sie mir gern, ich muss sie nur bei seinem Wort nehmen. Beim Bankbeamten muss ich mein Sparbuch vorlegen. Ich bekomme die 10.000 Mark ausbezahlt, ich stecke sie in die Brieftasche, gehe und werde zwei Straßenecken weiter von Straßenräubern überfallen. Die nehmen mir die 10.000 Mark ab und ich bin 10.000 Mark ärmer. Habe ich jetzt weiteres Geld gespart, habe ich 10.000 Mark verloren, aber ich kann mir sofort wieder 10.000 Mark abheben. Habe ich kein Geld mehr gespart, dann bin ich bettelarm. Tragisch. Aber das soll vorkommen, dass Straßenräuber mir das Ersparte abnehmen. Gestatten Sie nun einen Vergleich. Gott schenkt mir die Siege, die ich brauche, wenn ich ihn beim Wort nehme. Es kann aber vorkommen, dass der große Gegenspieler Gottes sich darüber ärgert und mir den Sieg abnimmt. Mir praktisch den Sieg stiehlt. Das ist nun kein Grund zur Entmutigung. Denn bei Gott liegen so viele Siege bereit, ich kann mir jederzeit sofort bei Gott einen neuen Sieg abholen. Unter derselben Bedingung, dass ich die Verheißung Gottes nehme und bete. Und Jesus wird mir den neuen Sieg sofort schenken. Es kann sein, dass der Gegenspieler Gottes mir vielleicht zwei Tage später den neuen Sieg wieder abnimmt. Kein Problem. Ich kann sofort einen neuen Sieg bekommen. Jedes Mal, wenn er mir einen Sieg stiehlt, lasse ich mir einen neuen schenken. Nur das Interessante in der Praxis ist das, ich spreche aus eigener Erfahrung und aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe, wenn wir dieses Prinzip begriffen haben, dass wir uns jederzeit von Gott in einer derselben Sache ständig neue Siege abholen können, das begreift der Gegenspieler Gottes auch. Es ist dann nur eine Frage der Zeit, dass er sich innerlich umstellt. Und ich will es einmal so ausdrücken, in meinen Worten. Was soll ich dem ständig hier den Sieg abnehmen? Der hat begriffen, dass er sich jederzeit einen neuen schenken lassen kann. Den lasse ich in der Angelegenheit in Frieden. Der hat es begriffen. Ich will ihm woanders das Leben schwer machen. Aber das woanders, da gilt die Verheißung Gottes genauso. Und er wird mir einen Sieg nach dem anderen schenken. Welcher Kirche muss ich angehören, wenn Gott mir Gebete erhört? Die Verheißungen Gottes, die Gott hier genannt hat, sind von keiner Kirche abhängig, sondern von meinem Glauben. Nur eins muss ich dazu erwähnen. Da meinte ein Herr, praktisch, ich brauche also dann gar nicht fromm werden, nur in bestimmten Anliegen kann ich mich an Gott wenden und er hilft mir. Wenn ich zum Beispiel Schluss machen will mit dem Rauchen, brauche ich nicht super fromm sein, mich einer Kirche erst anschließen. Ich kann das auch ohne dem werden. Ich kann Gott beim Wort nehmen, er wird mir helfen, das ist ja großartig. Jawohl, das ist großartig. Aber die Geschichte hat einen Haken. Stellen Sie sich vor, Sie würden auf einem Ozeandampfer eine Reise unternehmen und Sie würden Zahnschmerzen erhalten auf dem Ozeandampfer. Auf einem Ozeandampfer gibt es einen Zahnarzt, vielleicht sogar zwei oder drei, da gibt es Ärzte, vielleicht sogar ein kleines Krankenhaus, was da eingerichtet ist, mit einem Operationssaal. Sie können sich natürlich Ihre Zahnschmerzen auf dem Ozeandampfer vom Zahnarzt behandeln lassen und sind schmerzfrei. Aber stellen Sie sich vor, der Ozeandampfer hat ein Leck und fängt an zu sinken. Sie können jederzeit auf dem sinkenden Ozeandampfer sich vom Zahnarzt die Zahnschmerzen behandeln lassen. Aber wenn Sie den Dampfer nicht verlassen, werden Sie trotz der verschwundenen Zahnschmerzen mit dem Schiff untergehen. Was hat es Ihnen dann genutzt, wenn die Zahnschmerzen verschwunden sind? Ihr Leben haben Sie damit noch lange nicht gerettet. Ich freue mich, dass es in unserer Zeit eine Möglichkeit gibt, Gebetserhörungen zu erleben. Und ich wünsche Ihnen viele Gebetserhörungen. Vielleicht ist heute Abend jemand hier, der sich innerlich wünscht, von einer Gebundenheit seines Lebens frei zu werden. Vielleicht ist jemand hier, der sich innerlich wünscht, ach großer Gott, wenn doch nur meine eigenen Angehörigen auch zum Glauben kommen könnten. Nicht, damit ich ein bequemes Leben habe, sondern wenn sie dich nicht annehmen, Herr Jesus, werden sie verloren gehen für die Ewigkeit. Vielleicht ist heute Abend jemand hier, der sehr von Zweifel geplagt ist und sich wirklich wünscht, von Herzen glauben zu können. Vielleicht wünscht sich jemand mehr Willenskraft. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gott kann mir den Willen stärken. Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen. Wir können ihn beim Wort nehmen. Vielleicht möchte jemand frei werden von Ärger, Groll, Bitterkeit, Hass, unguten Gefühlen. Vielleicht möchte jemand von Herzen vergeben können und kann nicht. Vielleicht braucht jemand an seinem Arbeitsplatz eine ganz besondere Hilfe. Ich weiß nicht, welches Ihr Anliegen ist, aber wenn ich jetzt hier die Hände falte und laut bete, dann dürfen Sie in Ihrem Herzen für das Anliegen, was Sie persönlich bewegt, still mitbeten. Wollen wir das tun? Allmächtiger Gott, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns so liebst, dass du uns deine sichtbare Hilfe schenken willst, durch Siege, die nur du schenken kannst, wenn wir dich im Gebet anrufen und dich bei deinem Wort nehmen. Herr Jesus, wir wollen dich beim Wort nehmen mit deinem Versprechen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Bei dir ist viel Vergebung, Herr Jesus, wir glauben, dass das keine leeren Worte sind, sondern dass ein allmächtiger Gott dahinter steht. Ich bitte dich für jeden heute Abend, der sich große Willenskraft wünscht. Du kannst unseren Willen stark machen, da wo er schwach ist. Wir glauben das. Ich bitte dich für solche, die gebunden sind, in irgendeiner Weise und frei werden wollen. Mach sie frei. Du bist der Einzige, der es tun kann. Wir glauben das. Ich bitte dich für alle jene, die gequält werden von Ärger, Groll, von Sorgen vielleicht oder unguten Gefühlen, von Hass oder das, was wir gar nicht in Worte formulieren können. Du allein kannst uns davon befreien. Du kannst uns Hilfe am Arbeitsplatz schenken. Du kannst Menschenherzen bewegen, für die wir beten, dass auch sie begreifen, wie wunderbar es ist, einen Glaubensweg zu gehen. Du wirst niemanden zwingen, Herr Jesus, aber in deiner Liebe kannst du Menschenherzen erreichen. Wir wissen das und trauen dir das zu. Herr Jesus, und wenn wir uns schwer tun im Vergeben, kannst du uns Vergebungskraft schenken. Dein Vergebungsschatz ist ungeheuer groß. Zeige uns in unserem Leben, welchen Weg wir gehen sollen. Der Weg mit dir ist der beste Weg. Lass uns nie vergessen, dass wir uns in ein und derselben Sache täglich neue Siege von dir abholen können. Du bist gerne bereit, sie zu geben. Hab herzlich Dank, dass du ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit bist. Amen.